Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Nora und Svenja vom What the Fuck Bündnis, einem queer-feministischen Bündnis in Berlin, das gegen die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen kämpft.
Und wir sind auch von der Antirepressionsplattform, die sich nach dem G20-Gipfel 2017 gegründet hat und sich mit Gesetzesverschärfung, Strafrechtsverschärfung und der Unterstützung von politischem Aktivismus da drin beschäftigt.
Ja, das ist hier unser erster Podcast. Es ist Corona-Time, wir haben Masken auf, also seht es uns nach, falls der Ton ein bisschen schräg ist. Aber wir versuchen hier einfach gut durchzukommen. Wir haben uns hier zusammengefunden, weil wir über ein sehr wichtiges und leider häufig vernachlässigtes Thema sprechen wollen, nämlich Repression gegen feministische Proteste. Denn wir erleben, dass feministische Proteste und Kämpfe seit geraumer Zeit und verstärkt von verschiedenen Seiten angegriffen werden. Nämlich von rechten, nationalkonservativen und christlich-fundamentalistischen Akteuren sowie auch durch staatliche Repression und Gewalt. Und wir beobachten dieses weltweit, aber in Berlin vor allen Dingen auch bei den Protesten gegen den sogenannten Marsch für das Leben. Dieser Marsch wird organisiert vom sogenannten Bundesverband Lebensrecht, der jährlich eine krude Mischung aus christlichen Fundis, der völkischen Rechten und Konservativen auf die Straße mobilisiert. Und das sind halt ja antifeministische Akteure, die als selbsternannte Lebensschützer ein generelles Verbot von Abtreibung einfordern, menschenfeindliche Positionen verbreiten und behaupten, Leben retten zu wollen. Doch zum Glück gibt es viele starke queer-feministische Stimmen, die seit vielen Jahren kämpferisch dagegenhalten. Nach dem Motto, wer das Leben ungewollt Schwangerer schützen will, muss Abtreibung legalisieren. Denn, und das ist immer wieder unfassbar, aber muss wieder laut gesagt werden, es sterben weltweit jährlich Zehntausende schwangere Personen wegen unsicherer Abtreibung. In Berlin hat sich dann zum Glück ein großes queer-feministisches Bündnis gebildet, das seit 2008 mit Blockaden und vielseitigen kreativen Protestformen auf die Straße geht. Das Recht für körperliche und sexuelle Selbstbestimmung und die Abschaffung der Paragraphen 218 und 219a einfordert. Und auch im letzten Jahr, 2019, konnte dieser Marsch durch tausende Feministinnen, Queers und Antifaschistinnen gestört und verzögert werden. Doch wie so oft bzw. seit Beginn dieser Proteste geht die Polizei repressiv gegen Pro-Choice-Aktivistinnen vor und kriminalisiert ihre Kämpfe. Ja, und 2019 zeigte sich dieses Vorgehen in einer ganz besonderen Härte staatlicher Repression, mit denen versucht wird, AktivistInnen einzuschüchtern und ihren Protest zu delegitimieren. Und weil das Ganze nun eine größere Dimension annimmt und es wichtig ist, über Repression zu sprechen und handlungsfähig zu bleiben, wollen wir hier und jetzt auf diese Proteste im vergangenen Jahr zurückblicken und auch auf die konkreten heutigen Auswirkungen und das Ganze auch rechtlich-juristisch einordnen in die Verschärfungen von Straf- und Polizeigesetzen der letzten Jahre. Und wir haben uns dazu ein paar ExpertInnen eingeladen, mit denen wir nun hier und selbstverständlich unter Corona-safen Rahmenbedingungen zusammensitzen und sprechen wollen. Und zunächst freuen wir uns total, dass ihr, Leonie und Momo, euch Zeit genommen habt und bereit seid, eure Perspektiven hier zu teilen. Hallo.
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 Hi. Ihr setzt euch ja als AktivistInnen schon viele Jahre für das Recht auf Abtreibung und für Selbstbestimmung ein. Und ihr wart auch im vergangenen Jahr an den Protesten gegen die Fundis hier in Berlin beteiligt. Vielleicht könnt ihr aber auch erstmal erzählen, warum euch dieser Protest so wichtig ist. Also was treibt euch immer wieder auf die Straße?
Mir ist der Protest gegen die vermeintlichen LebensschützerInnen so wichtig, weil sie tagtäglich praktischen Schaden anrichten. Sie haben zum Beispiel eigene Beratungsstellen oder machen auch so Begehungen von anderen Beratungsstellen und setzen Frauen, die sich im Schwangerschaftskonflikt befinden, ganz gezielt unter Druck. Und das hast du auch schon angesprochen, sie haben ein großes, extrem gut organisiertes Netzwerk. Letztes Jahr im September war Beatrix von Storch beispielsweise in der allerersten Reihe dabei.
Genau, und mir geht es auch einfach gegen den Strich, dass sie behaupten, sie würden sich für Menschen mit Behinderung einsetzen, dass sie behaupten, sie würden sich für Frauen in Not einsetzen. Und da möchte ich einfach auf die Straße gehen und sagen, nein, das, was ihr da macht, ist sexistisch und homophob und eure Agenda möchte ich nicht haben. Und generell ist es einfach total wichtig zu sehen, Schwangerschaftsabbrüche sind nicht legal in Deutschland, sind nur straffrei. Und ich möchte eigentlich, dass sich die Situation verbessert, dass man besseren Zugang zu Informationen, zu Abbrüchen und so weiter bekommt und nicht, dass sich die verschlechtert. Und ich habe halt Angst, dass das passiert. Das sieht man ja auch in, zum Beispiel in unserem Nachbarland Polen. Genau, und die setzen sich dafür ein, dass sich die Situation verschlechtert. Und deswegen finde ich das total wichtig, da präsent zu sein, Widerspruch zu äußern und auch zu protestieren.
Mhm, ja, leider sehr viele gute Gründe, um auf die Straße zu gehen. Ja, lasst uns doch nochmal auf das letzte Jahr 2019 zurückblicken. Dort gab es ja viele laute, kreative, kämpferische und friedliche Proteste gegen diesen sogenannten Marsch für das Leben, aber auch eine krasse Kriminalisierung dieser Proteste und die dieses Mal besonders deutlich spürbar war. Vielleicht könnt ihr noch mal aus eurer Perspektive schildern, was ihr beobachtet habt.
Ja, genau das, was du auch schon angesprochen hast. Ich habe lauten, kreativen, bunten, zahlreichen Protest, viele Kundgebungen und auch Demonstrationen beobachtet. Und es gab auch eine Sitzblockade, die die vermeintlichen LebensschützerInnen erfolgreich über eine Stunde am Weitergehen gehindert hat. Diese Sitzblockade wurde eingekesselt von der Polizei, wurde über Stunden ohne Wasser und ohne Zugang zu Toiletten festgehalten und wurde dann geräumt. Das heißt, es sind über 100 Personen in Gewahrsam genommen worden und in die Gefangenensammelstelle nach Morbid gebracht worden und dort weitere Stunden ohne Essen in Garagen festgehalten worden. Ich habe auch beobachtet, dass Menschen aus der Sitzblockade weggetragen wurden. Ich habe dabei Polizeigewalt beobachtet, beispielsweise beobachtet, dass Menschen Schmerzgriffe angewendet wurden. Genau, dass es also auch zu direkter körperlicher Gewalt kam.
Genau, und dann auch nochmal, als die Leute aus dem Kessel in die Gesa gebracht wurden, da wurden die Leute nach und nach aus dem Kessel geholt und dann geschlechtergetrennt in Wannen zur Gesa gebracht. Und da kam es so zu Situationen, wo ich einfach das Gefühl habe, es wird sich halt einfach lustig gemacht über Lesben, über genderqueere Menschen, indem Leute falsch angesprochen worden und dann so, oh, upsi, oder ach nee, naja, dann gucke ich mal jetzt lieber von der anderen Seite und muss mir vorne angucken, ob Leute Brüste haben oder nicht, um einzuschätzen zu können, wo ich sie jetzt hinbringe. Was ich einfach nochmal total, was ich auch beobachtet habe und was halt einfach, scheiße ist.
Das stellt eine Form von Diskriminierung dar. Das ist ganz konkret psychische Gewalt, die Menschen da erleben müssen.
Ja, krass. Wie ist denn das Ganze weitergegangen? Das war ja, wie gesagt, letztes Jahr im September. Jetzt ist gut ein Jahr vergangen. Könnt ihr was zu diesem aktuellen Stand sagen?
Also es war so, dass dann erstmal die Polizei begonnen hat zu ermitteln und Briefe an mindestens 50 Personen geschickt hat mit den Vorwürfen der Nötigung, des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und auch Widerstand. Mir wird beispielsweise auch Widerstand neben Nötigung vorgeworfen. Und wir haben durch eine Akteneinsicht, die Anwältinnen gemacht haben, herausgefunden, dass das Ganze jetzt an die Staatsanwaltschaft übergeben wurde, die jetzt weiter ermittelt. Und dann kann es eben sein, dass entweder Strafbefehle kommen, das sind schriftliche Urteile, oder eine Anklageschrift, die dann eben zum Prozess vorm Gericht einlädt. Und wenn wir davon ausgehen, dass einige von uns auch Geldstrafen bekommen werden, dann bewegen wir uns da im Bereich von geschätzt mehreren 10.000 Euro, die auf uns da zukommen werden an Strafe.
Ja, und ich finde es nochmal krass, zu merken, wie viele Leute, also einfach, ich habe in meiner Erfahrung nochmal eine neue Dimension von Repression, wie viele Leute wurden halt in die GESA mitgenommen und wie viele Leute haben aber auch tatsächlich schon Briefe bekommen. Und dass es einfach, genau, nochmal auf einem neuen Level ist.
Ja, total. Was macht denn das mit euch persönlich, auch auf so einer emotionalen Ebene, ja, so einen Vorwurf zu bekommen, ja, persönlich von Repressionen betroffen zu sein? Könnt ihr dazu was sagen?
Ich finde es immer total nervig und ärgerlich, weil ich immer denke, ich möchte mich damit jetzt nicht die ganze Zeit rumschlagen müssen, aber das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dabei, dass ich mich damit jetzt noch lange beschäftigen muss. Aber auch einfach in Gesprächen, man muss sich jetzt treffen, man muss sich darauf vorbereiten, man muss sich austauschen, man muss sich gegenseitig zuhören. Es gibt unterschiedliche Leute, die entweder mit Angst oder mit Wut oder wie auch immer reagieren. Es gibt Leute, die machen sich Sorgen, was heißt eine Verurteilung für meinen Beruf oder was heißt das mit dem Geld, kriegen wir das irgendwie hin, kriege ich das gestemmt? Da gibt es halt total viele Sorgen und Probleme, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen muss und mit denen man sich auch gegenseitig versuchen muss, da füreinander da zu sein.
Genau, also neben der Gewalt und diesem Freiheitsentzug bei der Festnahme ist es dann eben auch so, wenn so ein Brief kommt, mir macht es erstmal Angst und mich lässt es auch ohnmächtig fühlen. Ich muss mich erstmal damit auseinandersetzen, wie das hochkomplexe Justizsystem funktioniert, was es bedeutet, diesen ersten Brief vom Polizeipräsidenten zu bekommen, was dann folgt. Ich muss mich genau informieren, an welcher Stelle ich wie intervenieren kann. Es verunsichert mich und das ist genau das, was Repression erreichen möchte. Es möchte uns vereinzeln, es möchte diese Ohnmacht ausnutzen, es möchte Widerstand brechen. Ja, und das, was Momo auch gerade schon gesagt hat, es geht natürlich auch, es frisst Kapazitäten. Das heißt, es geht auch ganz konkret darum, dass wir unsere eigenen Inhalte, dass wir dafür natürlich dann weniger Zeit haben, weil wir uns mit Repressionen beschäftigen müssen. Und gleichzeitig ist es aber so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, weil es lässt sich nicht verhindern. Linker Protest wird kriminalisiert und hat mit Repressionen zu tun. Und es ist wichtig, das von Anfang an mitzudenken. Und also mir ist gerade auch in der letzten Zeit aufgefallen, dass beispielsweise die Black Lives Matter-Kundgebung am Alexanderplatz mit massiver Polizeigewalt zu kämpfen hatte. Oder auch die Gedenkdemonstration, jetzt 6 Monate, nachdem die Morde in Hanau passiert sind, ist einen Tag vor der Demonstration, gab es ein Demonstrationsverbot. Und genau, das stellt eine massive Kriminalisierung dar. Also insgesamt von linken Protest. Und dann ist aber auch nochmal wichtig zu sehen, jetzt bei den beiden genannten Beispielen, dass es da auch um rassistische Polizeigewalt geht und dass es da auch um einen Rassismus in der Gesamtgesellschaft geht. Genau, das heißt, es wird auch nicht jede Person, die auf der Straße ist, gleich behandelt.
Und was unterstützt euch da, wenn ihr ja, persönlich Repression, wie jetzt in diesem Fall, erfahrt, aber auch so die Dimension, dass jetzt auch 100 Aktivistinnen eingekesselt wurden? Was kann euch da unterstützen oder was könnt ihr mitgeben für andere?
Also direkt persönlich unterstützt es mich, wenn ich weiß, ich kenne Leute, die vielleicht auch betroffen sind, mit denen kann ich mich treffen, einfach das durchsprechen, auch einfach in einer gewissen Regelmäßigkeit. Genau, und dann auf der anderen Ebene unterstützt mich das, dass es zum Beispiel das What the Fuck-Bündnis gibt, was darauf vorbereitet ist, dass es vom Anfang an mitdenkt und direkt, wenn Leute aus der GESA kommen, sagen, hey, falls was kommt, falls ein Brief kommt, meldet euch, wir sind da. Genau, und auch einfach generell, dass es halt Strukturen gibt, dass es Leute gibt wie engagierte Anwältinnen, dass es die Rote Hilfe gibt, die einfach schon jahrelang sich darauf vorbereiten und diese Strukturen schaffen, dass wir eben Leute haben können, zu denen wir gehen können und sagen, was machen wir denn jetzt, was heißt es und wie können wir uns auch gemeinsam sozusagen dagegen wehren, eine gemeinsame Strategie fahren und auch uns gemeinsam darin unterstützen.
Genau, mir hilft es total, eben raus aus dieser Vereinzelung zu kommen und dieses Ziel von Repression eben zu brechen wiederum, sich gemeinsam zu organisieren, füreinander da zu sein, sich auch emotional aufzufangen, wie Momo das gerade schon gesagt hat, und dann aber eben auch politisch sich zu organisieren. Und da ist eben auch das Bündnis What the Fuck extrem wichtig, weil wir da eine Möglichkeit haben, uns zusammen abzusprechen und unsere Erfahrungen zu teilen.
Ja, gut, dass ihr das gerade nochmal gesagt habt. Dann nochmal hier ein Aufruf, falls es noch Menschen unter euch Hörenden gibt, die auch von Repressionen gerade jetzt vom letzten Jahr betroffen sind. Meldet euch gerne auf unserer Webseite, steht auch nochmal eine Mailadresse, aber die ist whatthefuck, jeweils mit Bindestrich, at riseup.net. Also danke nochmal für den Hinweis. Und ja, vielleicht nochmal so zum Ende, gibt es noch irgendwas, worauf ihr noch hinweisen wollt, was es euch noch sonst wichtig ist, loszuwerden?
Also ich wollte daran anschließend nochmal sagen, ich finde es total gut, dass wir Wege finden, aus dieser Ohnmacht in so eine kraftvollere oder in so eine Bewegung zu kommen und zu sagen, okay, Antirepressionsarbeit ist halt auch Teil unserer politischen Arbeit, weil wenn der Staat ein Problem damit hat, dass ich meinen Protest auf die Straße bringe, dann habe ich auch ein Problem mit dem Staat und dann müssen wir halt auch diese Antirepressionsarbeit als politische Arbeit versteht und auch da einen Gegendruck aufbauen und sagen, wir möchten nicht, dass Proteste immer weiter kriminalisiert werden, wir möchten nicht, dass unsere Möglichkeiten immer weiter eingeschränkt werden und wir wollen das gemeinsam auch als sozusagen politisches Spielfeld sehen, dass wie wir mit dieser Repression umgehen und dass wir uns da halt vernetzen und kollektive Antworten finden und nicht einzelne Antworten.
Genau, wir wollen uns gegenseitig unterstützen und eben die Handlungsmacht uns zurückerobern und weiter aktiv bleiben, weiter dranbleiben. Das heißt, wir werden in jedem Fall im September wieder auf der Straße sein und die vermeintlichen LebensschützerInnen stören.
Ja, erstmal vielen Dank auf jeden Fall. Und wir haben unsere Pressesprecherin dabei.
Hallo!
Hi!
Ja, ich bin auch mit Nora und Svenja seit vielen Jahren im What the Fuck-Bündnis engagiert, wo wir uns ja für einen kostenlosen und legalen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und andere feministische Themen engagieren. Und genau, also jetzt haben wir gerade zwei von ganz vielen Betroffenen von den Repressionsfällen von letztem Jahr gehört. Super, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu reden, auf jeden Fall. Neben dieser Kriminalisierung von den Protesten, die stattgefunden hat, von den ganz vielen Leuten letztes Jahr, war es aber noch nicht genug an Einschüchterungsversuchen und Repressionen sozusagen ganz konkret gegen die Individuen, die auf die Straße gegangen sind, sondern es ist auch noch was anderes passiert, nämlich dass eine von uns angemeldete friedliche Kundgebung von der Polizei frühzeitig aufgelöst wurde und Aktivistinnen von der Straße gedrängt wurden. Und das war, also der Grund war, dass der Marsch für das Leben sonst nicht in Ruhe vorbeikommen könnte. Und wir finden aber, das ist total polizeiliche Willkür und stellt einen klaren Verstoß gegen unser Versammlungsrecht dar. Und gegen diese Maßnahme haben wir auch eine Klage eingereicht. Genau, das ist sozusagen noch das i-Tüpfelchen auf der Repressionswelle, die da auf uns eingebrochen ist. Wir sehen immer wieder, feministische Kämpfe sind mit Gewalt und Repression und Unterdrückung konfrontiert. Aber Feminismus ist kein Verbrechen und feministischer Protest ist kein Verbrechen und Schwangerschaftsabbrüche sind auch keine Straftat. Genau, deshalb, ihr kennt das mit Repression. Wir sind alle irgendwie gemeint und Solidarität ist das Einzige, was wirklich wirksam ist. Deswegen brauchen wir euch und eure Unterstützung und auch euer Geld. Ihr könnt gerne für uns spenden. Wir haben ein Konto bei der Roten Hilfe. Da ist ganz wichtig, dass ihr den Betreff Pro-Choice angebt, damit das Geld auch bei uns landet. Und die Kontoverbindung findet ihr auf unserem Blog. Die Adresse ist whatthefuck, als Worte ausgeschrieben zusammen, .noblogs.org. Genau, also gebt uns gerne euer Geld. Wir brauchen viel. Ansonsten, wenn ihr nicht nur einfach so spenden wollt, wir haben auch Merch, den ihr kaufen könnt. Zum Beispiel ganz wunderbare, in Handarbeit hergestellte, schicke Mund-Nase-Atemschutz-Corona-Masken. Yeah. Die könnt ihr auf Black Mosquito bestellen. Und die sind mega schön.
Mega schön.
Also ihr seid dann die stylischsten von allen dieses Jahr auf den What the Fuck-Protesten. Und ihr könnt auch am 19. September bei den diesjährigen Protesten auch an unseren Kundgebungen noch weiteren Merch kaufen. Und abgesehen von Geld, zählen ja auch noch andere Dinge immer, gibt es auch noch eine Social-Media-Idee von uns. Also falls ihr gerade keine Kohle habt, aber trotzdem Lust habt, unsere Kampagne zu unterstützen, könnt ihr auch ein Bild posten, zum Beispiel auf Facebook oder Twitter oder Instagram, wo das die jungen Leute machen. Gerne auch vermummt oder mit unserer tollen Maske, die ihr vorher erworben habt. Und Hashtags benutzen, zum Beispiel Feminism is not a crime oder No Fundies, unser allbekannter Hashtag, oder Feminist as hell, das steht auch auf den Masken drauf. Genau, also unterstützt uns gerne, gemeint sind wir alle, gemeinsam sind wir aber auch stärker als das Patriarchat.
So 5000 können durchaus als LebensschützerInnen durch Berlin laufen morgen. Polizei hat auch klargemacht, das ist aus eurem Podcast sehr gut sichtbar geworden, auf welcher Seite sie da dann steht. Ja. Ist gleichzeitig auch, das ist im Podcast deutlich geworden, sowas wie in einem gesellschaftlichen Kontext auch zu verstehen, aus den vergangenen Jahren. Ihr versucht auch in diesem Jahr wieder wirksame Gegenproteste zu organisieren und ich lese, dass ihr so 5 oder 6 Kundgebungen angemeldet habt unter Corona-Schutzbedingungen. Vielleicht führst du das ein bisschen aus.
Ja, genau. Also bei uns war es eben so wie bei wahrscheinlich allen im Frühling, als wir uns Gedanken gemacht haben, wie wird das sein im September. Alles irgendwie anders und trotzdem fangen die an zu mobilisieren, die Fundis, was machen wir jetzt? Und für uns war aber irgendwie auch klar, also wir sind irgendwie solidarisch und wir wollen keine Superspreader-Events kreieren und da ist irgendwie so eine, also all die letzten Jahre hatten wir ja immer eine eigene große Demo, entweder am Vorabend oder am Vormittag, bevor es dann losgeht und dann so zu so Störaktionen aufgerufen und das fanden wir jetzt dieses Jahr irgendwie ein bisschen unangebracht und haben uns deswegen überlegt, dass wir das so dezentral halten und eine queer-feministische Rallye uns überlegt mit so 6 einzelnen Stationen in Mitte, also so strategisch so ein bisschen da, wo die Route von den Fundis meistens lang geht, rundherum. Und die sind jeweils einem Thema zugeordnet, also wird irgendwie eine Kundgebung geben, Schwerpunkt Antirepression, weil das dieses Jahr so ein großes Thema ist, eine andere zu Sexarbeit, eine andere zu Queer- und Gesundheitssystem, auch ein großes Thema dieses Jahr gewesen und so weiter und so fort. Und an den Kundgebungen ist sozusagen so ein kleines eigenes Programm, aber der Schwerpunkt liegt auch darauf, dass es dann, wie es in meiner Rallye so ist, so Aufgaben gibt, die man dann in kleinen Bezugsgruppen auf dem Weg zu der nächsten Station erledigen kann, sodass wir nicht so Menschenansammlungen kreieren. Genau, und die Aufgaben sind jetzt nicht irgendwie, also sich irgendwelche Rätsel lösen oder so, sondern natürlich aktivistische Impulse, sage ich mal. Und thematisch ist viel damit verbunden, was wir da an der jeweiligen Kundgebung machen. Sodass wir hoffen, dass es sich so ein bisschen entzerrt und trotzdem Leute auch zu uns kommen und auch ein paar Inhalte mitnehmen und dann trotzdem viele AktivistInnen auch in der Stadt wieder unterwegs sind und wir trotzdem irgendwie uns nicht alle gegenseitig anstecken. Genau, das ist so das, was wir uns überlegt haben.
Hast du so ein Beispiel für irgendeinen aktivistischen, für so eine aktivistische Aufgabe, eines, über das sich öffentlich sprechen lässt?
Ja, also das wurde ich vorhin schon auch gefragt. Das ist natürlich jetzt auch, nimmt dann so ein bisschen die Spannung weg, aber
okay.
Naja, also
müssen wir nicht.
Es sind Aufgaben, auch an jeder Station gibt es mehrere zur Auswahl mit so unterschiedlichem Aktionsniveau. Also wenn Leute sich mehr Konfrontationen trauen, auch mal vielleicht näher an die Route ranzugehen, was zu rufen oder so, oder andere vielleicht mal irgendwo was mit Kreide hinzumalen oder so. Nein. Also so in so einer Art geht es.
Okay.
Genau.
Ja.
Ja. Aber den Rest müsst ihr dann morgen selbst erfahren.
Ja. Was ich jetzt gar nicht geguckt habe im Internet, gibt es regionale Abfahrtzeitpunkte für Busse zum Beispiel? Hier für Hamburg,
ich glaube,
zum Beispiel?
Ja, also soweit ich weiß, gibt es, ich meine, aus Leipzig eine Autokoordination. Ich glaube, keine Busse. Dieses Jahr ist ja, also kann ich mir vorstellen, dass es auch an Corona liegt. Aber es gab von der Gruppe E-Wipe, glaube ich, eine Autokoordination. Aus Hamburg weiß ich gar nicht. Hast du da was gehört?
Nee, ich habe versäumt vor der Sendung, da mal drauf zu achten.
Ja.
Aber Hörerinnen und Hörer, die sich interessieren, können das bestimmt dann irgendwie vielleicht gute Gelegenheit, eure Seite nochmal anzukündigen. Kannst du die nochmal nennen?
Also schaut mal bei uns vorbei. Es ist What the Fuck als Water ausgeschrieben und zusammen.noblog.org. Da findet ihr alles Mögliche. Also unsere ganzen Kundgebungen mit Adressen und Themen. Eine Karte von der Kastrat-Aktion, wo das alles eingezeichnet ist.
Du wirst gerade ganz schwach hörbar. Ah, jetzt besser.
Jetzt besser? Genau, also den Blog habt ihr hoffentlich noch gehört. Da gibt es alle Infos. Und ja, ansonsten kommt gern vorbei.
Ja, dann nennen wir vielleicht nochmal die Uhrzeiten für Berlin.
Also die Kundgebungen starten, zwei Kundgebungen starten um 12. Das sind diejenigen, die am nächsten am Hauptbahnhof und am Brandenburger Tor dran sind, wo die Fundis dann auch vorbeikommen wahrscheinlich, weil die am Brandenburger Tor starten und dann da immer die Brücke rüberlaufen, der Erfahrung nach. Und die treffen sich nämlich um 1 und haben wir dann in Auftakt Dinge sagen und weiß ich nicht was alles. Und dann um 1 fangen unsere anderen Kundgebungen an. Das steht auch alles auf dem Blog. Und auf der Karte ist es auch eingezeichnet. Genau.
Ja, dann sollten wir vielleicht nochmal über eine bestimmte Verschiebung sprechen, die in dem Podcast ja auch schon sehr deutlich wurde, nämlich auch ihr viele aktionistische Zusammenschlüsse, Spektren sind seit mehreren Jahren jetzt damit konfrontiert, dass ein großer Teil der materiellen und der zeitlichen Möglichkeiten in Antirepressionsarbeit gehen muss. Das, was ihr in dem Podcast geschildert habt, ist ja fast, kann man sagen, für das Thema jedenfalls eine dort bislang nicht bekannte Dimension an Behandlung, nenne ich das mal so relativ neutral, die euch da entgegengebracht wurde. Es hört sich in dem Podcast ein bisschen danach an, dass nach so einem Schockmoment dann ihr auch wieder ganz gut Fuß gefasst habt und euch mit dieser Situation konfrontiert. Ich habe da zum Beispiel gehört, eine Person spricht darüber, dass es gut und wichtig ist, überhaupt regelmäßig sprechen zu können über das, was geschehen ist. Das ist jetzt aus allen Erfahrungen heraus auch sehr gut nachvollziehbar. Ihr seid vermutlich darauf eingestellt, dass das so weitergeht.
Ja.
Und weitergehen muss.
Also meinst du jetzt mit unseren Protesten oder die Beschäftigung mit dem Thema Antirepression?
Die Beschäftigung mit dem Thema Antirepression.
Ja, also ja, letztes Jahr, das war schon, habe ich, also da, das war tatsächlich, würde ich schon auch sagen, die erfolgreichste Blockade, die je stattgefunden hat, aber ich glaube, das lag jetzt nicht daran, dass die Keule dann so hart ausgefallen ist, sondern das hat sich so aufgebauscht. Ich meine, wir sind auch einfach, muss man ja auch mal sagen, also wir sind schon auch sehr groß und sehr laut geworden. Ich hatte auch den Eindruck, die letzten Jahre ist das auch, was dann so im Medienecho ist, schon deutlicher der Gegenprotest und nicht der Marsch. Und da ist ja trotzdem aber dann auch so ein politischer Wille irgendwie zu sehen. Also die Blockade, von der auch die zwei Personen im Podcast reden, war gekesselt und der Marsch ist weitergegangen. Und dann wurden alle noch in einer fürchterlich langen, aufwendigen Aktion trotzdem mitgenommen und Identitätsfeststellung und alles, also kann man natürlich auch lassen, so, ne? Also das ja. Ist irgendwie und also mit so einem massiven Aufgebot eben das Weiterlaufen des Marsches da durchzuziehen, ja, das ist natürlich, und jetzt auch dieses Jahr das zuzulassen, wo schon im Vorhinein klar ist, da gibt es auch Überschneidungen mit dem Hygienemilieu. Das ist auch gerade für so im Angesicht dann von Hanau natürlich ein Schlag ins Gesicht, der deutlich, was für ein Wille dahinter steht. Also ich würde denken, das wird, also das von 2019 wird uns noch begleiten. Man kann ja immer hoffen, dass Sachen eingestellt werden, aber mit dem politischen Willen, der da erkennbar ist, würde ich da jetzt mal nicht von ausgehen. Das wird teuer und nervig und das wird natürlich auch für die kommenden Jahre dann eine Rolle spielen. Ja. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall Unterstützung. Auch das mit der Auflösung der Kundgebung, also unglaublich. Das muss man schauen, wie viel da so eine Klage gegen die Polizei immer bringt. Aber auch als Symbol fand ich es jetzt schon mal wichtig, dass wir uns dafür entschlossen haben. Weil das kann man nicht machen. Also.
Ja. Was vielleicht nochmal interessant ist, wäre die Frage, gibt es aus eurem Bündnis heraus auch Kontakte in ein bürgerliches Milieu, nenne ich das mal, welches dann über mediale Ausstrahlungskraft verfügt und in die Politik? Immerhin, das merkt man zwar nicht hier in Hamburg, aber immerhin wird das Rot-Rot-Grün regiert da, das Bundesland. Ja. Gibt es da irgendwas?
Also wir haben eben jetzt mit dem Podcast versucht, so eine Kampagne anzufangen und sind da dran, weil wir das, also ja, ist natürlich immer eine Frage, inwiefern man das will, aber da ja vielleicht schon noch was zu machen ist, also gerade wenn so wenn es um so viele Fälle geht und das ja auch eine politische Dimension hat und da vielleicht ja dann die ein oder andere Abgeordnete auch drauf aufmerksam wird, ja. Denken wir drüber nach, auf jeden Fall.
Ja.
Ich würde sagen, genau jetzt gerade kam eben viel zusammen. Also die Briefe gingen bei den Aktivistinnen viel auch im Frühling ein, wo man so das Gefühl hatte, ah ja, die Polizei ist auch im Lockdown, jetzt ist so der Stapel da abzuarbeiten, haben Zeit. Dann genau die neuen Proteste und so weiter. Das war jetzt ganz schön viel dieses Jahr. Aber jetzt haben wir ja bald ein bisschen Zeit im Winter und dann vielleicht mal dann.
Ja, ich glaube, mein Reservoir an Fragen wäre erschöpft. Und du könntest vielleicht noch mal so ein zusammenfassendes Abschlussstatement vielleicht drüber bringen?
Einen knackigen Schluss. ja, also wir haben jetzt viel über so die traurige Seite, die so ein bisschen demotivierend ist, gesprochen, aber der Tag morgen und also immer der Tag des Marsches ist so für mich auch immer einer der großen Termine im Jahr, an dem halt wirklich auch von der Linken und von der queerfeministischen Bewegung in Berlin auch sehr viel Cooles passiert und sehr empowernd ist, wenn man da unterwegs ist. Deswegen würde ich sagen, also es lohnt sich auch trotz der Drohung, die der Staat da mit der er uns Angst machen will, wieder auf die Straße zu gehen. Der Marsch ist wirklich ja auch nicht nur eine Demo, sondern halt irgendwie so ein Vernetzungstreffen, an dem die sich alle kennenlernen und also dann auch gemeinsam schnell reagieren und hetzen können, wenn es um rechtliche Einschränkungen geht oder so. Und deshalb glaube ich, also gerade als großes Standbein vom Antifeminismus innerhalb der Rechten in Deutschland ein extrem wichtiges Ereignis da dagegen zu mobilisieren. Deshalb würde ich sagen, kommt alle vorbei, macht bei unseren Kundgebungen bei der Rallye mit. Wir brauchen endlich eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, die sind ja nicht mal legal. Wir wollen endlich, dass auch Gynäkologinnen darüber informieren dürfen, wie das genau abläuft. Das wissen wir auch immer noch nicht. Wir wollen, dass die Teil von der medizinischen Ausbildung werden, was sie auch noch nicht sind. Und so. Also es gibt noch auch super viele Forderungen von uns. Ja. Und deshalb würde ich sagen, also es gehört sich in jeden linken Kalender geschrieben. Kommt morgen auf die Straße.
Sehr schön. Ja.
Wir wollen, dass es wieder deutlich wird, dass wir eben solidarisch sind, dass wir Leben schützen, weil wir eine Gesellschaft wollen, in der Menschen nicht aus der Not heraus einen illegalisierten Schwangerschaftsabbruch machen müssen, der im Zweifelsfall tödlich endet. Und dass Menschen aller Geschlechter und Sexualitäten ohne Angst leben können. Und wir lieben können, wen wir wollen. Deswegen morgen rauskommen in Berlin oder nach Berlin fahren.
Ja. Yeah. Du hast en passant einen Punkt aufgemacht, der mich doch nochmal zu,
okay,
zu Frage und Antwort, also zu einem Gespräch motiviert. Nämlich, du hast gesagt, dass wir vor allem in dem ersten Teil, der ja ganz lang auch war, die traurigen Seiten besprochen haben. Ich finde schon in dem Podcast-Teil aus der Situation heraus der Betroffenen. Ich finde aber, dass gleichzeitig sehr deutlich geworden ist, auch zusammen jetzt mit deinen Worten, das empowernde Moment auch und wie es gehen kann. Also das in dem Podcast-Teil finde ich so ein bisschen exemplarisch auch festgestellt worden ist, wie eine solidarische Struktur mit so einer veränderten und traumatisierenden Situation umgehen kann. Und trotzdem den Mut nicht verliert und die Freude auch am Leben wollen und am Kämpfen wollen und sich für was Besseres einsetzen wollen. Und dachte eigentlich, dass wir das insgesamt rumgekriegt haben. Ich thematisiere das deswegen nochmal so ausführlich, weil das ein großes Thema ist, was viele Leute betrifft gerade. Und wo so ein bisschen von der Position hier des Sprechens immer die Frage steht, wie kriegen wir das so rübergebracht, dass das empowernde Moment dabei nicht verloren geht. Eine realistische Einschätzung des Ganzen, verbunden mit einem Blick sozusagen mit einem auf das Tunnelende und das dort aufscheinende Licht gerichtet.
Das hast du schön gesagt und es ist auch super, wenn es bei unserem Podcast gar nicht so deprimierend wirkt, wie ich es wahrgenommen habe. Ich habe auch den Eindruck, wenn wir uns mit Betroffenen vom letzten Jahr auch treffen, wie das auch in dem Podcast gesagt wurde, ja, also echt dieses Treffen, da gehen meistens die Leute bestärkt raus und ich habe noch von keiner Person da gehört, so ich traue mich jetzt gar nicht mehr und ich komme dieses Jahr nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist natürlich super krass beeindruckend auch. Also ja, also genau, ich Ich würde das natürlich, es hängt das auch von in der individuellen Lebenssituation und so weiter und so fort. Und ne, also wer macht welchen Job und wo kann man sich leisten und so, aber genau, also im Ende da gemeinsam durchzugehen und meistens reicht es ja auch echt zu merken, ich bin halt einfach auch nicht die einzige Person. Also jetzt, das ist vielleicht ein Glück im Unglück, dass es so viele jetzt bei uns sind, die eben auch da zusammenstehen können. Und wir hoffen, dass noch super viel mehr Leute halt solidarisch mit uns sind und die dann auch nicht selbst auf dem Geld sitzen bleiben und wir das echt hinkriegen, dass wir das einfach auf vielen Schultern verteilen natürlich.
Ja. Ja, mein Eindruck war nämlich der, dass das in dem Podcast deutlich geworden ist, es ist ein solidarischer Zusammenhang, dem es gelingt.
Ja, die zwei, die da waren, die sind auch super, also mega beeindruckend. Hm. Immer noch krasse AktivistInnen. kann man eine echte, ist auch selbst nicht so rausgegangen, dass du ja ziemlich stabil.
Jo, ich glaube, dann haben wir eigentlich die Sache rund für heute, ne?
Spätestens.
Ja, vielleicht sollten wir nächste Woche nochmal Kontakt aufnehmen und das nochmal nachbesprechen und nachbereiten.
Ja, gerne. Kann man erzählen, wie es gelaufen ist.
Ja.
Ja, cool, dass ihr euch auch für Berlin interessiert.
Definitiv.
Die Leute gibt es bestimmt auch.
Bitte?
Bei euch gibt es den Marsch nicht, aber die Leute vielleicht.
Ja. Ich meine, die Gesellschaft ist so, wie wir sie vorfinden. Vielen Dank, Lilly. Daumen drücken für morgen euch dort in Berlin. Und denjenigen, die hier aus Hamburg dann vielleicht sich auch noch auf den Weg machen, vielleicht haben wir auch ein bisschen motiviert mit der Sendung.
Ich hoffe.
Und alles Gute.
Vielen, vielen Dank. Grüße an euch.
Danke. Wir hören uns nächste Woche, ja?
Ja.
Bis dann. Danke. Tschüss. Ja. Wir sprachen im Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen mit Lilly, der Pressesprecherin des What the Fuck Bündnisses in Berlin. Daten und Termine habt ihr gehört.